Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? In meinem Studio darf ich heute Dr. Hanna Heikenwälder begrüßen. Hallo Hanna.
Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Hanna, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du forschst in Tübingen über Krebs, Entzündung und Alterung und viele kennen dich durch dein Buch Krebs, das Ende einer Angst. Ich habe dich dadurch auch kennengelernt durch dein Buch. Wir hatten Gott sei Dank dann schon Kontakt, bevor dich diese, ja, ich sag mal, Schwall an Podcast-Einladungen dich gefunden haben oder du sie beantworten musstest. Wir hatten Gott sei Dank vorher einen Termin. Dann bist du bei Matze Hilscher gewesen im Podcast Hotel Matze, den ich natürlich auch gehört habe. Aber das hat so richtig jetzt was ausgelöst, oder?
Ja, also es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass wirklich viele sich plötzlich für Krebs interessieren. Das war ja vorher immer so, dass es eigentlich immer erst dann der Fall war, wenn man irgendwie selber betroffen ist oder jemanden kennt. Also das erleben wir auch immer in unserem Umfeld. Wir werden selten gefragt, aber dann immer, wenn irgendwie eine Diagnose gerade ist, dann heißt es dann, wo soll ich hingehen? Hast du irgendeinen Tipp, was kann ich noch machen? Ja. Und diese Frage, das ist auch ganz verständlich und das ist somit die häufigste Frage. Und da beobachte ich auch immer, dass die Patienten da von den Ärzten nicht genug Informationen bekommen. Also die Information ist meistens, und sie stimmt ja auch, sie sind nicht schuld, das stimmt ja auch. Und machen sie so weiter, essen sie ordentlich, schonen sie sich, das sind meistens diese Empfehlungen und darüber hinaus aber wenig. Und dann ist es aber so, man gibt sich wahrscheinlich nicht damit zufrieden, sondern die meisten gehen dann ins Internet, lesen nach, finden natürlich sehr viel und haben dann diese Informationen auf der einen Seite der Arzt, der sagt, nein, gibt gar nichts. Und dann diese irrsinnige Fülle im Internet, was alles hilft, schützt, schadet. Und ja, das ist
heilt. Heilversprechen, ja.
Ja. Aber ich glaube, dass das große Interesse bei diesem Podcast jetzt auch bei Hotel Matze war einfach dieser präventive Effekt. Und ich glaube, das ist eins dieser wichtigsten Perspektivwechsel, die die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, dass ganz viele Erkrankungen, die wir so als klassische Erkrankungen sehen, eigentlich Prozesse sind. Also in den meisten Fällen sind die Krebserkrankungen, deshalb nehmen die ja auch im Alter auch stark zu, genauso wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, weil es ein langer Prozess ist. Also auch bei Krebs, es ist nicht nur eine zufällige Mutation, es sei denn, man hat jetzt ein genetisches, erbliches Risiko, sondern meistens dauert das einfach ein paar Jahre, bis man all diese genetischen Veränderungen ansammelt. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Information, die für viele Wissenschaftler sehr selbstverständlich ist, aber in der Bevölkerung. In der breiten Bevölkerung nicht selbstverständlich ist. Und die Information ist aber ganz wichtig, weil nur wenn man versteht, dass es jeden treffen kann, weil das ein normaler Prozess ist, dann nehme ich auch Vorsorge ernst und dann achte ich vielleicht auch mehr auf meinen Körper. Und wenn ich denke, das kommt plötzlich und ich habe es nicht in der Hand, dann schiebe ich das weg. Weil sich über Dinge zu ärgern, die man nicht kontrollieren kann, das ist ja nicht gesund. Also packt man das irgendwo nach ganz hinten und hofft, dass es gut geht.
Ja, ich glaube, die Sichtweise. Entschuldigung, Hanna. Aber ich glaube, ja, die Sichtweise hast du komplett gedreht. Mhm. Und ich bin natürlich froh, dass du diesen Schritt, also ne, wir haben ja schon vorher gesprochen und uns ein bisschen ausgetauscht schon. Mhm. Du wurdest vorher als Autorin wahrgenommen, ja. Und dein Buch auch diskutiert und so weiter und so fort. Aber jetzt natürlich durch dieses mediale Aufsehen hast du für uns, also Krebserkrankten, schon einen richtig Bärendienst erwiesen. Denn genau, jetzt das ist schon der wichtigste Satz, den du, glaube ich, gesagt hast. Also jeder bekommt eigentlich Krebs. Es ist nur, ja, ich sag mal, das Lebensalter bestimmt, ob diese Krankheit tatsächlich, ob ich es noch merke.
Genau, weil es kommt ja dann auch auf der Kommentar, ja, aber meine Großeltern oder irgendjemand sind ja nicht an Krebs gestorben, also stimmt das ja nicht. Ja, aber nur weil man nicht daran stirbt, heißt es nicht, dass der Prozess nicht abläuft. Dann ist er eben nur nicht so weit abgelaufen, dass die Zellen komplett bösartig geworden sind. Aber ab einem gewissen Alter findet man einfach bei mehr Menschen Krebsvorstufen, als dass man keine findet. Und es ist, ob das veränderte Muttermale sind oder Knoten in der Brust oder eine vergrößerte Prostata oder Darmpolypen, also da gibt es so vieles. Es ist einfach ein normaler Prozess.
Ja, findet ja selten eine Autopsie statt, an was sie noch alles andere hätten sterben können. Ne? Mhm. Also ich glaube auch dieser Satz, dass du sagst, ja, in jedem findet dieser Prozess statt, das war eigentlich das Wichtigste und ist in der Prävention sehr, sehr wichtig. Auch die ganzen Dinge, die du schon immer gesagt, geschrieben hast, werden wir heute sicherlich auch noch kurz ankratzen. Für mich war aber wichtig, und da war ich ganz froh, dass du bei Matze Hilscher eigentlich Prävention weitergemacht hast und unsere Absprache, so wie wir diesen Podcast machen wollten, eher so für Patienten, dass das wirklich jetzt auch so stattfinden kann, ne? Dass das jetzt beispielsweise der zweite Teil ist. Jetzt geht's ran, um Patienten zu helfen, also die schon Krebs haben. Das soll so ein bisschen das Kernthema sein. Dann wollten wir meinen Nahrungsergänzungsplan durchgehen. Habe ich noch nie drüber gesprochen im Podcast, Hanna. Also ich weiß, du hast noch nicht alle 65 Folgen gehört. Ich habe noch in keiner der Folgen gesagt, was ich nehme. Also nur für dich. Du weißt das ja, aber alle anderen wissen es noch nicht. Mein Grund, warum ich nicht drüber gesprochen habe, war, ich wollte, dass es eingeordnet wird. Und das kann ich nur mit dir machen. Oder natürlich mit Matthias Schäffler oder so. Aber ich wollte, dass jemand dabei ist, dass nicht mein Nahrungsergänzungsplan einfach kopiert wird und jemand den einfach nimmt, weil Nils hat ja gesagt, weil ich bin kein Arzt und ich wollte, dass es von dir so aus der Forschung etwas eingeordnet wird. Ist das kompletter Blödsinn, was ich mache, oder kann man es machen, dass man da so ein bisschen so eine kleine Richtlinie hat, was geht überhaupt oder was ist nicht ungefährlich. Dann wollen wir ein bisschen über Ernährung sprechen, Bewegung. Bewegung ist ja für uns Krebsis nicht ganz so selbstverständlich. Für viele, du weißt ja selber, Lungenkrebs, ich werde jetzt nicht irgendwelche Seen durchschwimmen oder irgendwelche Marathone laufen. Also es ist ja noch ein bisschen speziell das Thema Bewegung und sogenannte Trends, wie zum Beispiel Rapamycin, hast du ja auch genannt. Die wollen wir auch so ein bisschen einordnen, denn man hört als Krebsi irgendwas. Dann wird gegoogelt und dann stellt sich die nächste Frage, wie viel davon nehme ich? Ne? Also das ist auch so ein gefährliches Thema, was wir heute so ein bisschen anreißen wollen. Aber Hanna, bevor wir meinen Nahrungsergänzungsplan durchgehen, auf eine Sache konnten wir beide uns, wo wir uns kennengelernt haben, sofort einigen und das war Aspirin. Jetzt haben wir Aspirin, ich nehme 100 Milligramm und du hast letztes Mal von 75 gesprochen. Gibt es von der Forschung schon irgendwelche Daten? Bin ich jetzt mit 100 zu viel? 75 genau richtig? Darf man keine 400 nehmen, weil wegen Magenbluten oder? Was sagen da die Studien?
Also für Aspirin hat man tatsächlich so einen krebspräventiven Effekt entdeckt. Also man hat gesehen, dass Leute, die über Jahrzehnte diese kleinen Dosierungen nehmen, tatsächlich diese Baby-Aspirin, die auch Herzpatienten nehmen, ich glaube, das ist so zwischen 50 und 100, in der Dosierung, also deutlich geringer als die übliche Tablette, die man jetzt bei Kopfschmerzen einnimmt. Das wäre auf jeden Fall zu hoch dosiert dauerhaft. Dass das Risiko für Krebs senkt, vor allem bei Darm- und gastrointestinalen Tumoren. Und tatsächlich hat man aber neben dieser Schutzwirkung, die auch übrigens dazu geführt hat, dass zum Beispiel in England Patienten mit Lynch-Syndrom oder Patienten, die ein hohes Risiko haben, auch genetischer Natur für Darmkrebs beispielsweise, das auch empfohlen wird. Und dann gab es ja immer lange die Bedenken, dass diese dauerhafte Einnahme, also Herzpatienten nehmen das ja oft erst, wenn sie irgendwie fortgeschrittenen Alters sind. Und wenn man das jetzt aber sagt, bei allen jungen Leuten, also wenn jetzt 20-Jährige anfangen würden, ein Leben lang Aspirin zu nehmen, dass man natürlich Angst hat, dass dann diese Magengeschwüre, Blutungen, dass dieses Risiko zunimmt und viel stärker ist als bei Patienten, die das aufgrund einer Herzerkrankung erst später nehmen. Und tatsächlich ist das auch der Grund, warum man nicht jedem 20-Jährigen das empfiehlt. Aber es gibt Risikogruppen, wo man das dann abwägen muss, je nach Risiko und Dosis, ob das Sinn macht. Und was aber auch interessant ist, ist, dass es neben dieser Schutzwirkung von Aspirin auch Studien gibt, die zeigen, dass Aspirin auch das Überleben von Patienten, die schon Krebs haben, verbessert. Und da sind die Mechanismen unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn man Metastasen hat oder fortgeschrittene Tumore, dann haben Krebspatienten auch oft Thrombosen und Embolien. Und auch Tumorzellen siedeln sich ja an in anderen Geweben, weil die irgendwo in kleinen Verästelungen sich ansammeln und verklumpen und irgendwann gehen die in das Gewebe. Und auch da hat man gesehen, dass Aspirin diesen Prozess auch blockieren oder verlangsamen kann, also ein bisschen eindämmen kann. Und da gibt es viele Stimmen, die sagen, dass gerade in Ländern, wo man kaum andere Therapien hat, eventuell durch Aspirin sehr große Effekte erzielt werden könnten. Und ich glaube, dass es da schon Sinn machen würde, wenn das nochmal anhand der aktuellen Datenlagen ausgewertet werden würde. Man kann das sicherlich nicht generalisieren. Das ist aber eigentlich jetzt auch bei allen Sachen, die jetzt gleich kommen werden, bei allen Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten, es ist immer, Krebs ist immer eine sehr, sehr individuelle Sache, weil ja, jeder Tumor ist anders, jeder Patient hat andere genetische Mutationen und das sieht man auch in Studien, dass immer, ob irgendwas funktioniert, davon abhängt, was für Mutationen sind vorhanden, was ist das für ein Tumor, wie weit ist der Tumor und so weiter. Aber ich glaube, bei Aspirin ist das Thema ist noch nicht durch. Also ich glaube nicht, dass es jetzt so dabei bleibt, dass man sagt, das kriegt jetzt einfach niemand, obwohl wir wissen, dass es hier und da gute Effekte hat, sondern dass das alles im Rahmen der Personalisierung, also sowohl bei der Therapie als auch bei der Prävention, dass das alles viel besser unterteilt wird und dass es da bestimmt bei Risikogruppen, denke ich, zum Einsatz kommen wird und auch bei den ein oder anderen Patienten. Aber es ist im Moment noch nicht Standard.
Ja, also ich glaube auch, dass durch die größere Datenerhebung, die wir jetzt haben und die ja spürbar auch kommt, dass wir da viel schneller Auswertungen bekommen werden. Matthias Schäffler und ich, wir arbeiten ja auch an einem Papier, das wir unbedingt rausbringen wollen. Also liebe Grüße an Matthias, der muss da nochmal rüber gucken. Unsere Vermutung oder unser Fazit ist auch so, dass wir auch denken, dass durch dieses Aspirin die Wirkstoffe, also auch die Therapie, weiter in diese Verästelungen kommen. Also weiter dahin, was du schon gesagt hast, Richtung Krebszellen, die sich irgendwo aufhalten, wo sie derzeit geschützt sind. Ne? Ja. Also ist ja genau auch unsere Vermutung. Dann was Allgemeines noch, Vitamin D, also bevor wir gleich, mit meinem Plan ist auch Vitamin D enthalten, aber du hattest ja letztes Mal auch bei Matze Hilscher und generell schon immer gesagt, Vitamin D, das ist so ein Schlagwort, wo man dich viel findet bei Google oder in den ganzen Schlagwörtern, die dann mit Hanna Heikenwälder zusammen verbunden werden, ist Vitamin D. Du sprichst jetzt sogar von der täglichen Einnahme.
Ja. Das ist eine Studie vom Deutschen Krebsforschungszentrum von Professor Brenner. Das ist einer wirklich der, wenn nicht der bekannteste Epidemiologe, den wir haben in Deutschland. Und die haben, es war eine sehr große, hochqualitative Studie, und die haben gezeigt, dass diese Vitamin-D-Einnahme, die Krebssterblichkeit, was ich ja mehrmals gesagt habe, also Sterblichkeit, gezeigt hat, dass das reduziert werden kann durch tägliche Vitamin-D-Einnahme. Und deshalb, ich habe das betont täglich, weil man in dieser Studie gesehen hat, dass wenn diese Einnahme hochdosiert war und nur einmal im Monat oder alle paar Wochen, hat man den Effekt nicht gesehen. Also es war bei der täglichen Einnahme. Und das Interessante war, dass in der Studie die Teilnehmer sowohl welche mit und ohne Mangel waren. Und man hat trotzdem diesen Effekt gesehen. Und was die Studienautoren daraus gefolgert haben, ist, dass wahrscheinlich, wenn man Leute hat, die keinen, also die sogar Mangel haben, dass der Effekt dann sogar noch viel größer ausfallen würde. Mhm. Und was auch interessant war, ist, dass dieser Effekt auf die Krebssterblichkeit bei Krebspatienten, also es war umso größer, je älter die waren. Und ich finde das deshalb schon interessant, weil es ist ja so, dass Krebserkrankungen nehmen im Alter zu. Und je älter die Menschen sind, die ich angucke, desto mehr habe ich da auch, die schon irgendwelche Krebsvorstufen haben. Ja. Und die Kritik, die ich dann auch manchmal so in den Kommentaren bekommen habe, ja, aber das ist ja nur Sterblichkeit und überhaupt nichts mit Prävention. Ich finde, wenn man weiß, dass Krebs ein Prozess ist, der über Jahrzehnte entsteht und mit diesem heutigen Wissen der Tumorbiologie, ich finde immer diesen Cut zwischen Krebs und Nicht-Krebs, also das ist ja auch etwas, wo ich in meinem Buch so versuche, darauf rumzutreten auf dieser Schwelle, weil es diese Schwelle, die machen wir bei der Diagnose, das ist ein Strich, den wir mit unserem Stift ziehen. Aber Krebs ist ein Prozess und in dieser Kohorte, wenn ich jetzt gucke, ob Vitamin D vor Krebs schützt, da habe ich dann ganz viele Patienten drin, aber manche haben ja vielleicht schon Vorstufen, aber viele vielleicht nicht. Und dann habe ich natürlich eine ganz große Verwaschung auch von diesem Effekt, weil ich kann ja keine Studie machen, wo ich Leute drin habe, die schon Krebs haben, ohne es zu wissen. Das ist ein bisschen schwierig, weil entweder ich weiß es oder ich weiß es nicht. Und es ist ja so, dass Krebspatienten wird ja Vitamin D empfohlen und es gibt ja keine Leitlinie, die jetzt sagt, jeder sollte das zum Schutz vor Krebs einnehmen. Die gibt es nicht im Moment.
Nein, das ist unsere eigene Verantwortung dann.
Genau, aber also in diesen Studien, das waren Dosen von 400 bis 4000 IU, also International Units oder IE, internationale Einheiten. Ja. Und also ich denke nicht, dass, das ist aber jetzt meine Meinung, also ich bin auch keine Ärztin, ich bin Wissenschaftlerin und nur zur Absicherung, aber ich tatsächlich, ich nehme es jeden Tag und ich tatsächlich denke, dass es eine Schutzwirkung vermutlich auch hat, die man eventuell in epidemiologischen Studien nicht sehen kann. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Aussage, also darauf kann ich jetzt kein Gewähr geben, aber begründet mit der Tatsache, dass Krebs eben ein jahrzehntelanger Prozess ist und dass man das dann in diesen Studien, wo man vorher guckt, nicht weiß, welche sind eventuell die Patienten, die es haben und dass dieser Effekt zunimmt im Alter, denke ich, aber spricht für die Tatsache, dass es eben auch doch diese Fälle erkennt, die man vielleicht noch nicht sieht, aber da werden weitere Forschungsergebnisse kommen. Und das ist auch absolut in Ordnung, die abzuwarten. Und so funktioniert es ja in der Wissenschaft, dass man dann doch den Beweis abwartet. Und ja, aber ich denke, Vitamin D, das gehört wirklich auch aufgrund, das hat ja auch andere Wirkungen, weshalb allein jetzt im Winter für die Knochendichte, also es wird ja jetzt in dieser Jahreszeit, ist es sowieso ratsam, es einzunehmen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Man muss es aber deshalb auch nicht übertreiben. Also es ist immer so bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln, die hilft viel. Das gilt auch echt einfach, also generell nicht und auch gar nicht bei Krebs. Weil das ist auch so ein allgemeines Prinzip, das ich immer versuche zu sagen, alles, was für normale Zellen gut ist, ist auch gut für Krebszellen.
Ja,
das definitiv. Ist immer so dieses, also es gilt, also bei der Ernährung und bei Nahrungsergänzungsmitteln, es geht ja immer darum, dass ich das Immunsystem fit halte. Das ist ultra wichtig. Also das Immunsystem ist meine körpereigene Waffe gegen Krebszellen. Das Immunsystem muss alles haben, um optimal zu funktionieren, ja. Aber es geht darum, dass man genau dieses Maß findet zwischen, ich habe ein super Immunsystem, was jetzt alles hat, was es braucht, aber ohne so viel zu bieten, dass ich jetzt die Krebszellen unnötig, es den unnötig angenehm, genau. Also ohne, dass ich das den und das ist auch etwas, wo ich dann oft sehe, dass viele da so ein Problem mit haben. Wenn man sagt, man braucht das zwar, aber nicht zu viel, dann wird dann oft gesagt, man würde irgendwas komplett verbieten. Das macht kein Mensch. Also jede Zelle braucht Baustoffe, braucht Nährstoffe, braucht Vitamine. Aber ein darüber hinaus ist, und das zeigen ja auch die Studien, meistens eher mit negativen als positiven Effekten verbunden.
Genau, und ich hoffe auch, dass das so ein bisschen jetzt heute oder diese Folge ist ja immer da, dann auch folgenden Zuhörern hilft, so eine kleine Guideline zu haben, so eine kleine, ich sag mal, so einen kleinen Handlauf, wo sie wissen, das geht und das geht nicht, weil es auch viele Hersteller gibt, die ein Interesse haben an Geld und Nahrungsergänzungsmittel herstellen, die dann besonders gelabelt sind. Hier sind 50.000 Einheiten drin oder andere Zahlen, die einfach sogar noch sehr stark vorgehoben werden, weil es ja besonders viel ist. Ja. Für mich war jetzt eine wichtige Information, Hanna. Ich hatte vorher nämlich auch jeden Sonntag so eine 20.000er-Pille. Und seitdem wir beide uns kennen, habe ich jetzt auch umgestellt auf 2.000 Einheiten jeden Tag. Also das hast du auch bei mir bewirkt. Also das war tatsächlich für mich eine wichtige Information, dass das nicht dieser Spiegel so wichtig ist, dass er, sag mal, von mir einmal hochgepowert wird und nimmt dann wieder ab und ne, je nach Blutuntersuchung ist er dann etwas höher oder niedriger, sondern dass ich jetzt tatsächlich jeden Tag 2000 Einheiten zu mir nehme. Also das mal zu dem Vitamin D-Thema. Bevor wir zu meinem Nahrungsergänzungsmittelplan gehen, Hanna, habe ich noch zwei andere Substanzen. Mhm. Beide nehme ich nicht. Das mal eben kurz für die Notizen. Beide nehme ich nicht. Und zwar ist das Folsäure. Mhm. Folsäure wird ja meistens auch Chemotherapie-Patientinnen und Patienten vorne weggegeben, weil es einfach während der Chemotherapie rapide gefordert wird. Mhm. Bei uns, sage ich jetzt mal, wo ich jetzt meine Klientel, meine Mutmachergruppe nehme, wir nehmen fast alle TKIs und Immuntherapien, da soll es nicht so gut sein. Hast du da irgendwelche Forschungsergebnisse oder irgendwelche Erkenntnisse, die uns helfen können beim Thema Folsäure, weil das oft ein Thema ist?
Ja, also Folsäure fördert ja das Zellwachstum, also Zellen brauchen das zum Wachsen. Deshalb ist zum Beispiel auch Folsäure für Schwangere empfohlen, weil das so wichtig ist für das Wachstum und die normale Entwicklung. Aber bei Folsäure ist es auch wieder so, Folsäure ist wichtig für Immunzellen, ist wichtig für eine gesunde Körperfunktion. Aber auch ein Übermaß an Folsäure ist kritisch, weil ich ja auch nicht weiß, also angenommen, selbst wenn ich jetzt keinen Krebs habe, ich weiß ja nicht, habe ich irgendwelche Vorstufen. Also da würde ich sagen, dass würde ich das anwenden, was allgemein gilt, was für gesunde Zellen gut ist, ist in der Regel auch gut für Krebszellen. Und es kann Zellen oder Krebszellen geben, die vielleicht nicht so abhängig sind von Folsäure, wo das vielleicht nicht so schlimm ist, aber weil die wenigsten Menschen genau wissen, welche Mutation ihr Tumor trägt. Und auch meistens, selbst wenn man eine genetische Untersuchung hatte, dann wird meistens heute noch so nach diesen bekannten Tumorgenen geguckt. Aber ich glaube, alles andere, diese Stoffwechselbesonderheiten von Tumoren, das passiert im Moment, das wird untersucht und das wird im Rahmen jetzt von personalisierter Medizin, werden wir dann in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Wissen sammeln. Aber ich halte es tatsächlich als eher bedenklich, solche Dinge wie Folsäure, die gut fürs Zellwachstum sind, jetzt über den normalen Bedarf hinauszunehmen. Und man kann ja auch, wenn man sich pflanzlich Salate, Blattgemüse enthält ja auch viel Folsäure. Ich würde dann tatsächlich eher auf die Ernährung setzen, weil dann diese Lebensmittel auch, die eine andere Bioverfügbarkeit haben. Ich nehme Ballaststoffe.
Andere Dosis.
Ja, würde ich tatsächlich eher nicht machen.
Ich lasse es auch weg, aus dem Grund, was du sagst, Zellwachstum, weil es halt alle Zellen anregt oder füttert. Deswegen lasse ich es auch weg. Folsäure, natürlich gibt es da spezielle Anwendungsgebiete. Aber
bei Schwangerschaft ist es wichtig.
Ja, genau. Was du aber auch schon eben sagtest, ne, auch bei jeder Therapie, die es gibt, gibt es vielleicht auch unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel, die dann wichtig sind oder die dann, wo es dann zum Mangel führt. Und da sind wir uns ja beide einig, beim Mangel, da kann man ruhig unterstützen. Ja. Aber der Mangel muss auch nachgewiesen sein, ne? Und deswegen konzentrieren wir beide uns heute eigentlich nur so um Nahrungsergänzungsmittel nachher in meinem Plan, die wirklich unbedenklich zugegeben werden können, wo man nicht, ich sag mal, irgendwelche Mangel nachweisen muss und dann erst nachregeln darf. Und das vierte, bevor wir jetzt zum Plan gehen, ist Kombipräparate. Und das haben wir beide auch schon gehabt und das sagst du auch an jeder Stelle. Solche A bis Z Medikamente oder sind ja nicht mal Medikamente, sondern Nahrungsergänzungsmittel, da hältst du überhaupt gar nichts von. Warum bist du der Meinung?
Deshalb, weil die Kombipräparate, und damit meine ich jetzt nicht so kleine Kombipräparate wie, das habe ich jetzt auch neulich irgendwo gelesen, mit D und K. Das ist doch, also Kombipräparate sind diese, die wirklich von A bis Z, wie du schon sagst, alles enthalten.
Ja.
Und da rate ich deshalb davon ab, weil große Studien immer wieder gezeigt haben, dass sie keine Vorteile bringen. Sie zeigen eine erhöhte Gesamtsterblichkeit, ein erhöhtes Risiko für Krankheiten. Es ist nicht nachgewiesen, dass sie irgendwelche Vorteile bringen. Und was wieder daran liegt, dass wahrscheinlich jeder Mensch einen individuellen Mangel hat. Und wer vielleicht gar keinen Vitamin-A-Mangel hat, aber sehr hoch Vitamin A dann über diese Präparate zu sich nimmt, obwohl er es gar nicht braucht, ist auch wieder bedenklich. Es gibt Studien, die zeigen, dass Vitamin-A-Präparate das Lungenkrebsrisiko erhöhen bei Nichtrauchern. Oder das weiß ich jetzt gar nicht, bei Rauchern oder Nichtrauchern. Aber das ist, ich würde einfach diese ungezielte Überdosierung, die halte ich für eher, also die ist eher gefährlich, als dass sie Nutzen bringt.
Ja, da sagst du auch was Sinnvolles. Diese Überdosierung und auch von diesen, ich sag mal, da gab es ja noch mehr, ich glaube, irgendwie Vitamin E und noch ein B, was dann auch irgendwie sogar so höher Sterblichkeit führt oder führen kann. Die andere Seite, Positives, gibt es eigentlich nichts zu berichten. Da weiß man eigentlich schon, dass man es weglässt. Was ich interessant finde, ist immer, vorher als Gesunder hätte ich es mir so einfach reingepfiffen, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht.
Also Entschuldigung, ich sage einmal, ich habe es gerade nachgeguckt, Vitamin A, das Lungenkrebsrisiko bei Rauchern.
Also bei Rauchern, okay.
Genau. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es eine Unterscheidung gab, aber das ist immer, es ist im Grunde ja auch, es ist einfach nur so, es gibt eher bedenkliche Nachrichten als positive, was diese Überdosierung angeht.
Ja, und Kombipräparate, genau. Und das wollte ich auch gerade sagen. Also gut, dass du, das zieht jetzt ja auch mit rein, die Prävention, weil das hören ja vielleicht auch welche, die noch keinen Krebs haben. Vorher hätte ich gedacht, ach gut, nimm mal. Erst mit der Krebsdiagnose bin ich dahin gekommen, dass ich dachte, nee, vielleicht füttert das sogar. Also ja, diese Erkenntnis, ne, dass das was Schlechtes bewirken kann, dass ich damit irgendwas füttern kann, kam tatsächlich bei mir erst mit der Diagnose. Das ist genau wie mit Sport.
Es ist aber auch ja vorher schon so, weil du hast ja diese Tumorvorstufen auch schon bevor du dir
die Diagnose genau.
Und deshalb, also ich sage immer, jeder, der jetzt sagt, ich habe aber keinen Krebs, dann sage ich ja noch. Oder weiß ich ja gar nicht. Also das ist immer so diese Unterscheidung, die zwischen Krebs und Nicht-Krebs, also dieser Stempel, den man dann Menschen gibt, der ist ja nicht nur, also der ist ja auch einfach wissenschaftlich nicht so korrekt.
Nee, das ist ja auch, also gut, dass wir diese Folge machen, weil es ja auch wirklich so ist mit dem Sport. Das ist ja dein Lieblingsthema. Du treibst ja viel Sport. Als ob ich jetzt, wenn ich jetzt Krebs habe, fange ich damit an. Und vorher reicht es halt, wenn ich es ja nur, ich weiß, moderat oder fast gar nicht mache, weil ich mache es denn ja, wenn ich krank bin.
Ne? Ja, aber also es ist auch jeder, der anfängt, egal weshalb, warum, also ist es immer gut. Also man, es kommt auch oft die Frage, wenn dann Leute sagen, aber jetzt bin ich ja schon 50 oder 60, das ist ja jetzt zu spät. Nee, das ist gar nicht zu spät, weil man auch immer vergisst, dass man altert ja nicht so das ganze Leben gleich, sondern man hat wirklich so mit Mitte 30, Ende 30, da kommt eigentlich so dieser Einbruch, auch was das Immunsystem angeht. Und die Zellen werden schlechter eliminiert, die kaputten, schlechter repariert. Und wenn das Immunsystem da nicht mehr hinterherkommt, dann steigt die Menge der seneszenten Zellen oder dieser defekten Zellen an. Und dann ist das so ein Prozess, der sich immer weiter anfeuert. Und gerade die Alterung vom Immunsystem, die kann man sehr stark beeinflussen durch den Lifestyle. Und was ich auch schon oder oft sage und was man auch sieht an diesen ganzen Immuntherapien, wie wichtig das Immunsystem gegen Krebs ist. Ja. Und was ich persönlich total interessant finde, ist, dass Übergewicht zum Beispiel oder Bewegungsmangel so ein bisschen das Altern des Immunsystems, also nachahmt, das ist ähnlich. Also im Alter ist es zum Beispiel der Thymus, ist ja ein wichtiges Ausbildungsorgan unserer Immunzellen. Mhm. Und der wird im Alter, wird dieses Thymusgewebe immer mehr durch Fettgewebe ersetzt. Und dann generiert man immer weniger unterschiedliche Immunzellen. Also diese Leistung, dieser Output, der lässt nach. Und wenn man übergewichtig ist, dann hat man auch in jüngeren Jahren schon mehr Fett in diesem Thymus und hat ein ähnliches Profil wie jemand, der schon älter ist. Und das ist wirklich interessant. Und auch zum Beispiel, dass im Alter nehmen ja Entzündungen im Körper zu. Das hat auch diesen Fachausdruck Inflammaging, weil das Altern ab einem gewissen Stadium von so einem latenten Entzündungszustand begleitet ist. Und den sieht man auch bei Übergewicht. Und im Fettgewebe sitzen auch sehr viele dieser seneszenten Zellen, die auch Entzündungsstoffe produzieren. Also es sind viele dieser Lifestyle-Faktoren, von denen wir wissen, dass sie nicht gesund sind, ähneln in vielerlei Hinsicht dem Altern. Und gerade auf dieser Immunebene, auf dieser Entzündungsebene und auf der Ebene wie unsere Immunzellen Krebszellen bekämpfen können. Also da sind gerade die T-Zellen sind da sehr wichtig. Und das ist heute alles viel, viel besser verstanden als noch vor ein paar Jahrzehnten. Da wusste man gar nicht, da hat man sich immer nur auf die Mutationen fokussiert und dachte, das ist das Entscheidende.
Wo du gerade Entzündung gesagt hast, ist ja auch wieder, kommen wir wieder zu Aspirin wieder zurück, ne?
Ja, also, das ist auch Entzündungszentrum.
Ja, genau, es ist Entzündungszentrum. Wir kommen wieder irgendwie in diese logischen Schritte und das ist immer das, was mich dann auch zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln getrieben hat, wenn etwas Sinn macht. Ja. Und auch im Umkehrschluss wieder Sinn macht, dann habe ich auch wieder ein größeres Vertrauen, warum ich diese Nahrungsergänzungsmittel überhaupt nehme. Und das haben wir auch gelernt, wenn der Kopf mitspielt,
Dazu kommt ja auch, dass Aspirin auch wirklich gut untersucht ist, weil das so viele Patienten seit Jahrzehnten nehmen. Also bei Aspirin kann man auch wirklich davon profitieren, dass man auch bei den Nebenwirkungen, die man kennt sie, man weiß, woran, also es ist nicht zu erwarten, dass bei einem Medikament was seit, ist es wie mit Metformin. Das sind so Medikamente, wenn die seit Jahrzehnten von so vielen Millionen Menschen genommen werden, dann gibt es natürlich immer Risiken. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen, aber die sind dann mittlerweile ganz gut verstanden.
Ja, weiß ich auch nicht. Du sprichst es an. Also ich wollte eben nochmal zu Ende meinen Satz, dieses Vertrauen in Medikamente finde ich auch sehr wichtig, weil der Kopf natürlich auch viel macht, ne, auf die Wirkung. Ja, weiß ich, wollen wir Metformin noch ansprechen?
Ja, das können wir, aber ich würde auch so, ich meine, wir können, Vitamin C ist ja auch immer manchmal noch so ein Thema. Wolltest du darüber
sprechen? Können wir auch gleich machen. Nö, können wir auch gleich machen. Also Vitamin C können wir auch gleich machen, wenn du dazu noch was sagen willst. Wollen wir erst Vitamin C oder erst Metformin? Das darfst du aussuchen, Hanna.
Wie du möchtest. Also wir können gerne Vitamin C, also ich habe das nur deshalb so präsent, weil das auch etwas, was wirklich oft gefragt wird, dass diese hochdosierten Vitamin C Dosen und Präparate, davon raten alle tatsächlich ab. Und also man soll sowieso, also erstmal, wenn man Krebs hat, soll man immer vorher den Arzt fragen. Mhm. Und wenn man nicht wegen jeder Kleinigkeit den Arzt fragen möchte, dann gibt es auch den Krebsinformationsdienst vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Ich finde, das ist eine so tolle Seite.
Klasse.
Die beschäftigen sich, man kann auch anrufen und durch diese Anrufe, die die kriegen, wissen die auch eigentlich immer so, was ist jetzt gefragt, was sind die Themen, die Krebspatienten beschäftigen, und da findet man alles. Und die raten auch davon ab und warnen auch davor, dass zum Beispiel auch Johanniskraut oder Vitamin C, das sind Stoffe, die können, oder Antioxidantien generell, die einfach auch mit Krebsmedikamenten wechselwirken können. Die können die Wirkungen abschwächen, dazu führen, dass das schlechter wirkt. Und deshalb sollte man das auch wirklich auf keinen Fall auf eigene Faust machen. Und woher kommt die Frage, dass denn Vitamin C wirkt, und die ist gar nicht tatsächlich jetzt ausgedacht oder absurd, sondern es gibt Studien, die gezeigt haben, also dass Vitamin C als Krebstherapie wurde, das ist eigentlich schon recht alt, aber man hat da nie Effekte gesehen in klinischen Studien, also zwar im Labor, aber das wurde dann fallen gelassen, weil das einfach nicht so, man hat nicht wirklich was gesehen. Und es ist jetzt eigentlich in den letzten Jahren ist es wieder interessant geworden, weil man weiß, dass Vitamin C in sehr hohen Dosierungen tatsächlich das Gegenteil tun kann von dem, was man denkt. Also wenn man sehr hoch Vitamin C gibt, dann kann das zu einer Produktion von sehr vielen reaktiven Sauerstoffverbindungen in der Zelle führen, die dann mit Eisen wechselwirken und die Zellen in so eine Art Zelltod treiben. Das nennt man Ferroptose, also von Eisen.
Von Eisen.
Und das war ein interessanter Ansatz. Das Problem ist aber, dass Krebszellen oft Ferritin sehr hoch exprimieren, um sich vor dieser Art von Zelltod zu schützen. Und Ferritin, das bindet Eisen wie so ein Schwamm und verhindert dann, dass dieser Zelltod ausgeübt werden kann durch Vitamin C. Und das heißt, das zeigt auch mal wieder, wie Krebszellen einfach sich schützen vor all diesen Arten. Ja, das ist ja gar nicht schlau. Es ist so, dass die sterben, die es nicht tun. Und dann, das ist ein Evolutionsprozess und einfach nur die Krebszellen überbleiben, die halt durch Zufall viel Ferritin dann machen. Und da wurde aber gezeigt, jetzt, das sind Forschungsarbeiten, die vor allem der Walter Longo macht, der gezeigt hat, dass wenn man, es gibt ja diese Scheinfastendiäten oder Fasten. Und wenn das man.
Mit den Proteinen, ne?
Also diese Scheinfastendiäten sind Low Carb, Low Protein und High Fat. Weil eben Proteine und Zucker das Zellwachstum über mTOR anregen können. Und die Idee bei diesen Scheinfastendiäten ist, dass man dem Körper alle wichtigen Nährstoffe gibt, aber halt nicht übermäßig irgendwas stimuliert. Und das soll man auch nicht die ganze Zeit machen, auch nicht, wenn man irgendwie krebskrank ist oder Karexie hat. Aber es wurde gezeigt, dass wenn man das während einer Therapie macht, dass das dann so eine Art Schutzschild für gesunde Zellen sein kann, weil gesunde Zellen wachsen ja in Abhängigkeit vom Nahrungsangebot. Und wenn ich um diesen Zeitpunkt, das haben Studien an Mäusen oder an Krebspatienten, gibt es auch schon mittlerweile ein paar kleinere Studien, die gezeigt haben, wenn man um diesen Zeitpunkt einer Therapie fastet, also nur ein 24-Stunden-Fenster oder vor und danach ein paar Stunden, dass dann die normalen Körperzellen ihren Stoffwechsel runterfahren. Aber die Krebszellen können das nicht, weil die ja aufgrund ihrer Mutation, die wachsen ja einfach unkontrolliert und
unabhängig. Weiter.
Und dass dann eben die weiterhin ganz normal diese Therapien aufnehmen, aber die gesunden Zellen weniger. Und was ich aber eigentlich erzählen wollte bei dem Vitamin C, dass das Fasten dazu führt, also Fasten reduziert Ferritin. Und dass das gezeigt wurde in Studien, dass dann dieses Fasten die Krebszellen wieder empfänglicher machen kann für Vitamin C. Aber das muss man einfach ganz klar sagen, das sind hochprofessionelle Forschungsarbeiten.
Also hochkomplex.
Da nimmt man auch nicht einfach nur so ein paar Kapseln, sondern das ist wirklich, das ist intravenös oder mit Nanopartikel gekoppelter Transfer von Vitamin C. Da wird ganz genau geguckt, das funktioniert auch nur zum Beispiel, das sind dann Darmkrebszellen, die eine KRAS-Mutation haben. Mhm. Das ist ein Signalweg, der scheinbar dann die Krebszellen anfällig macht für diese Form des Zelltods. Aber das ist einfach personalisierte Medizin, hochpersonalisiert in der Forschung. Das ist nichts, was jetzt schon gemacht wird.
Und nichts für zu Hause.
Nichts für zu Hause.
Nee, genau.
Weil einfach je nach Medikament das einfach viel mehr Schaden als Nutzen anrichten kann, wenn man da nicht weiß, was man tut. Ja.
Ja, Hanna, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich könnte dir, es ist so zwei Nerds wie wir, ne? Also ich wühle mich ja auch überall durch und wo ich gerade bei dir mTOR gehört hat und dann denke ich ja immer sofort an AMPK, an Proteinkinase. Das ist, ja, das ist einfach schön, weil ich komme dann wegen AMPK und dann mTOR auf Metformin. Und das zweite Thema, was wir eben hatten, nach Vitamin C. Also Vitamin C sagen wir nicht, keine Supplements, lass das weg, außer
pflanzliche, gesunde, frische Ernährung. Und man muss auch sagen, Vitamin C ist ja auch, deshalb ist es ja wasserlöslich. Und das, wenn man zu viel Vitamin C über die Nahrung, da muss man jetzt auch keine Angst haben, also wenn man jetzt super viel Gemüsesalat isst, das wird ja auch ausgeschieden. Und wenn man das wirklich ganz hoch konzentriert irgendwo in den Tumor kriegen will, das ist sowieso fragwürdig, ob ich das jemals schaffe, indem ich irgendwas oral einnehme oder so zu mir nehme. Also man muss jetzt auch nicht, ich sage das jetzt lieber dazu, weil ich das jetzt wirklich aus Erfahrung mitgekriegt habe, dass Dinge, die ich jetzt selbstverständlich finde, dann kommt gleich die nächste Frage, dann wenn man dann Krebs hat und wirklich Angst hat, was falsch zu machen, dass man dann plötzlich Angst hat, dass man zu viel Salat oder Gemüse essen könnte mit Vitamin C. Aber das hat ja einfach auch in der echten Nahrung, im Verband mit Ballaststoffen, das hat eine ganz andere Bioverfügbarkeit, als wenn das jetzt in irgendwelchen Studien Infusionen sind.
Ja, wir sind uns ja alle einig. Also alles, was extrem ist, ist immer schlecht. Also es ist jetzt eine ausgewogene Ernährung, ist gut. Wenn ich jetzt mir 10 Kilogramm Orangen reinpfeife, das ist halt nicht gut. Also alles, was irgendwie extrem ist, wenn es ausgewogen ist, umso besser. Mhm. Hanna, wir kommen jetzt aber mal zu meinem Plan. Sonst schaffe ich hier die ganzen Punkte mit dir nicht. Ja. Dann kommt der nächste Outing. Also es kommt ja das Outing mit den Sachen, die ich nehme. Als Nahrungsergänzungsmittel, ich nehme aber noch ein Medikament und das hast du eben nochmal angesprochen, ich dann mit AMPK auch noch wieder ein bisschen weiter eingeleitet, das ist Metformin. Ich nehme tatsächlich, unterstützt von meinem Ärzteteam natürlich, einmal morgens 125 Milligramm Metformin. Das ist sehr wenig. Diabetiker nehmen so rund 2x 500 Milligramm. Ich bin kein Diabetiker. Ich nehme es aus dem Grund der Proteinkinase. Lipide ist noch so das Stichwort. Hast du da irgendwie eine kleine Untermauerung aus der Forschung, warum ich das nehme?
Ja, also man hat gesehen, das war interessant, dass bei Diabetikern, die Metformin einnehmen, dass die ein reduziertes Krebsrisiko haben. Und tatsächlich ist das bis heute gar nicht so sehr verstanden, wie was es alles macht. Metformin macht mehrere Dinge. Also bei anderen Medikamenten wie Rapamycin, das weiß man, das ist ein mTOR-Inhibitor. Metformin inhibiert auch mTOR, aber Metformin macht auch viele andere Dinge. Also senkt den Blutzucker und hat viele, viele andere Wechselwirkungen. Und das ist auch etwas, was im Moment diskutiert, was heißt diskutiert, es wird in Studien untersucht. Und weil man diese Ergebnisse noch nicht final hat, deshalb wird das dann oft noch diskutiert. Die einen sagen, ja, kann man nehmen. Manche machen es auch, auch zum Krebs verhindern, die keinen Krebs haben. Es gibt Studien tatsächlich, was könnte eine Nebenwirkung sein? Also es gibt Studien, die zeigen, dass Metformin, wenn man Sport macht, die positiven Auswirkungen von Sport reduziert. Weil Sport ist ja eigentlich Stress für den Körper. Beim Sport wird der Blutzucker erhöht. Ich habe ein erhöhtes Level von Sauerstoffradikalen. Während des Sports, das ist ein Zustand. Und wenn ich da eingreife, indem ich einen dieser Auswirkungen von Sport abblocke, inhibiere, also verhindere ich aber auch langfristig diese Veränderungen in meinem Körper, die durch Sport eigentlich angeregt werden. Also zum Beispiel durch diese hohen Level an Stoffwechselprodukten und an schädlichen Substanzen, die auch beim Sport produziert werden, aktiviert der Körper Gene, die an der Abwehr solcher Radikale und antioxidativer Stoffe zuständig sind. Also wenn ich meinen Körper kurzzeitig diesem Stress aussetze von Sport, aktiviere ich auf lange Sicht Gene, die mich vor solchen Stoffen schützen, auch wenn ich gerade keinen Sport mache. Und wenn ich aber in einen dieser negativen Prozesse durch ein Medikament eingreife, was entweder den Blutdruck senkt oder irgendwelche anderen Prozesse verändert, dann kann es auch sein, dass ich diese Langzeitwirkung dann nicht mehr erziele durch Sport. Und das ist einfach noch nicht, also Metformin ist ja sehr gut untersucht bei Diabetikern, ja. Aber es ist einfach noch nicht so gut untersucht bei Leuten, die kein Diabetes haben und auch nicht bei Leuten, die das sehr viele Jahrzehnte eingenommen haben, obwohl sie gesund sind. Und also präventiv finde ich Sport, normales Körpergewicht, gesunde Ernährung, bewirken das Gleiche, aber haben definitiv keine Nebenwirkungen.
Ja,
aber auch wieder das Gleiche wie bei Aspirin. Es gibt einfach Leute, die ein Risiko haben, genetisch, aufgrund einer Vorerkrankung. Und da muss man, das ist wieder das Thema personalisierte Prävention, wenn ich solche Medikamente habe und der Patient ein hohes Risiko hat, dann muss ich diesen Nutzen-Risiko für diesen Patienten abwiegen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Patient, der ein hohes genetisches Risiko hat, dann von so einem Medikament profitiert. Das ist aber wieder eine individuelle Entscheidung, die ich nicht jetzt jedem aufs Auge drücken kann.
Nee. Also für mich wäre es auch so ein BACA-Einsteiger-Kit. Wäre tatsächlich eine Aspirin und kleine halbe Pille Metformin zum Frühstück. Ja, das wäre auch so meine Überlegung, weil das Risiko relativ hoch ist bei der Prävention. Ne? Also wir reden jetzt nur von Prävention.
Du hast es ja wahrscheinlich auch in Absprache, also du nimmst es ja nicht auf eigene Faust, sondern du hast es ja mit deinen Ärzten auch vermutlich abgesprochen, oder?
Genau. Also das ganze Ärzteteam weiß Bescheid, dass ich das nehme. Und auch diese Dosis, die ja wirklich ja schon fast ein Zehntel ist von dem, was normalerweise angewendet wird. Grund ist tatsächlich dieser AMPK-Schalter, der dann praktisch vom Krebs abgeschaltet werden will, aber das Metformin ihn ja wieder anmacht, anlässt, was auch immer. Das ist der Grund, genau. Deswegen nehme ich Metformin ein. Ist jetzt auch eine Premiere, sage ich zum ersten Mal. Nehme ich zusammen mit Aspirin und meiner eigentlichen Therapie ein, also meinem Osimertinib. Und dann komme ich tatsächlich schon zu den Sachen, die ich täglich einnehme, die dazugehören. Die nehme ich dann meistens abends ein, also separat von meiner Morgenmedikation. Also da diskutiert man auch übrigens, Aspirin morgens oder abends, weil da musste ich so lachen in der Folge, lachen nicht, schmunzeln, weil es natürlich so in mein eigenes Gedankenspiel mit reinpasste. Du hast bei Matze Hiltscher gesagt, dass zum Beispiel im Schlaf oft Metastasen entstehen oder irgendeine Studie gibt es, wo das der Fall ist.
Also das ist auch etwas, was noch gar nicht so richtig verstanden ist, aber man hat das beobachtet bei Mäusen und Menschen, also Brustkrebspatientinnen, dass man, wenn man über den Tag verteilt, immer wieder Blut abnimmt, dass dann die Menge der Krebszellen nachts deutlich höher ist im Blut. Und ich denke, das, worauf Forschungen hindeuten, die wahrscheinlichste Theorie ist einfach, dass das Immunsystem im Schlaf gedrosselt wird. Also die Entzündungswerte sinken ja während des Schlafes und steigen im Laufe des Tages. Und eine andere Sache, die sicherlich aber auch dazu kommt, ist die Inaktivität. Also wenn ich mich nicht bewege und einen niedrigeren Puls habe und in Ruhe bin, dann werden auch einfach durch den niedrigeren Puls und Blutdruck weniger Immunzellen auch aus den Immunorganen, aus den Lymphknoten, aus dem Thymus, aus dem Knochenmark, wird weniger in den Körperkreislauf transportiert. Und diese Effekte sind sicherlich vielfältig und auch da ist es so, die Gesamtsterblichkeit ist ja am niedrigsten bei 7 bis 8 Stunden Schlaf. Das habe ich auch gesagt im Podcast, das habe ich im Buch geschrieben. Aber bei der Krebssterblichkeit, wenn man die anguckt, über die Schlafdauer und Krebspatienten korreliert, dann ist die niedriger. Aber natürlich ist das immer so bei allen menschlichen Studien, dass das unterschiedlichste Gründe haben kann, das ist schon klar, aber die werde ich immer haben, also diese Störfaktoren, dass vielleicht die, die mehr schlafen, die sind, die die bösartigere Krebserkrankung haben oder die schwerwiegenderen genetischen Mutationen. Dafür müsste ich eine Studie machen, wo ich vorher eine ganz komplexe molekulare Tumordiagnostik mache mit allen Mutationen, mit Mikrobiom, mit Lifestyle, allen Co-Founding Factors und das dann korreliere. Aber so eine Studie, das ist
wird es nie geben.
Irrsinnig und das wird es vermutlich nie geben. Und ich werde ja gefragt zu dem, was man weiß, und das ist das, was man weiß. Und klar kann man das immer noch genauer und noch differenzierter ausdrücken, aber wenn ich in jedem Nebensatz dann eine halbe Stunde die Studie erkläre, dann ist auch gar kein Gespräch mehr möglich und das ist dann auch oft ein Problem. Es ist schwierig, das zu kommunizieren, aber es ist auch oft, wenn es zu fachlich wird und keiner mehr zuhört, ist es auch wieder schlecht. Also ich gebe mein Bestes, ich mache es sicher nicht perfekt, aber ich versuche es.
Ja, ich glaube, die Folge gibt vielen so viel, weil mir hat es einen Schmunzler gebracht, denn ich nehme die Aspirin abends.
Ja.
Genau aus dem Grund, dass sie abends dann potenziell entzündungshemmend ist, während des Schlafes, während das Immunsystem nicht ganz auf der Höhe ist.
Ja, oder morgens. Weil wenn abends sowieso die Entzündungswerte runtergehen, also dazu gibt es jetzt keine Studien, aber... Nee.
Ja, aber das war so der Grund. Also das war mein...
Mittags, weil ja so gegen Abend nehmen ja die Entzündungswerte zu.
Ja, stimmt. Kann man auch
machen. Aber das weiß man nicht.
Ich schreibe es mal rein. Maybe mittags. Aber ich versuche nur morgens und abends meine Schälchen zu machen, damit ich nicht so viel was wäre, wenn und muss ich.
Andererseits, Entschuldigung, wenn du sagst, wenn die Metastasierung abends ist, also man muss ja immer unterscheiden zwischen diesen zwei Funktionen. Eine Entzündungshemmende und eine, die diese Aggregation oder Zusammenlagerung und Bildung von Thromben und da ist es tatsächlich dann wahrscheinlich nachts klüger, ja.
Ja, aber ich bin ja schon...
Das ist keine Spekulation. Also welche
genau, das ist Spekulation. Aber da ich metastasiert bin und ich will keine anderen Fernmetastasen, mache ich es abends, weil das mein höchstes Risiko ist für mich. Ne? Mhm. Also das war so mein Grund. Dann haben wir das durch. Vitamin D haben wir auch schon besprochen. Also ich nehme täglich Vitamin D ein, 2000 Einheiten. Das haben wir schon gehabt. Dann nehme ich ein Magnesium-9-Fach-Komplex ein. Auch täglich mit 100 Milligramm nur. Hast du zu Magnesium eher was zu sagen, Hanna?
Ich nehme auch Magnesium.
Schon mal gut.
Aus verschiedenen Gründen. Also für Magnesium ist ja bekannt, also es schützt ja Muskelkrämpfe, brauchen wir nicht reden, das weiß man ja. Aber wobei da auch tatsächlich verschiedene Formen von Magnesium existieren und auch welche eigentlich was macht, ist tatsächlich, wusste ich gar nicht, dass es so viel komplexer ist, als man dachte. Aber deshalb gibt es ja auch teilweise diese wirklich tollen Produkte, wo unterschiedliche Magnesiumformen drin sind. Und was man beim Magnesium auch weiß, ist, es kann den Blutdruck senken, weil es diese Gefäßmuskulatur ja auch entspannt und es regt, es hat eine Schutzwirkung, wurde in Studien Schutzwirkung ist immer falsch, weil es ja korrelativ ist, also es wurde assoziiert, eine Magnesium-Einnahme auch mit einem geringeren Darmkrebsrisiko und das kann meiner Meinung nach auch unterschiedliche Gründe haben, weil Magnesium, was passiert denn, wenn ich es überdosiere? Magnesium wirkt abführend. Also wenn ich zu viel Magnesium zu mir nehme, dann bekomme ich Durchfälle. Aber das weiß man ja auch so von Ballaststoffen, dass alles, was dazu führt, dass diese Darmpassagezeit verkürzt ist. Und das ist gut für den Darm. Also zum Beispiel Weißmehlprodukte oder ballaststoffarme Ernährung macht ja den Stuhl fester, verlangsamt diese Passage. Und da weiß man auch nicht genau, das ist auch alles sehr komplex. Das hat sicher auch mit der Mikrobiota, also hat damit zu tun, dass die Mikrobiota ja auch diese Ballaststoffe isst, verstoffwechselt, daraus wieder Produkte macht, die wichtig sind für unsere eigenen Zellen, unsere Immunzellen. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber es gibt auch die Hypothese, dass zum Beispiel, wenn der Stuhl zu lange im Darm bleibt, dass dann irgendwelche Stoffe, die in der Ernährung sind, irgendwelche Karzinogene, was auch immer, viel länger in Kontakt ist mit den Darmepithelzellen, wenn der Stuhl lange im Darm ist und dass deshalb diese schnelle Passage besser ist, aber da gibt es, also final ist das auch nicht verstanden, aber man kennt einfach diese Beobachtung, dass generell eine höhere Passage, also eine schnellere Passagezeit, hoher Ballaststoffanteil ist eher mit einem niedrigen Krebsrisiko, Darmkrebsrisiko vor allem assoziiert.
Wahrscheinlich bessere Nährstoffe, mehr Antioxidantien, das hat ja wahrscheinlich viele, viele Gründe. Das ist
natürlich zu viel schlecht, wenn ich jetzt so viel Magnesium nehme, dass ich Durchfälle habe und keine Nährstoffe mehr aufnehmen, weil ich Durchfall habe, dann ist es nicht gut. Und
auch wieder blöd. Muss
jeder darauf achten, dass er ein Maß findet, was ihm gut tut.
Ja, deswegen habe ich mich gegen so ein 400 Milligramm Produkt entschieden, sondern habe mich für ein 100 Milligramm Produkt entschieden. und auch mit dem neuen Fachkomplex, weil kam wieder in Studien, das Magnesium ist schlecht und nimm lieber das Citrat und das Chlorid oder und da habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich nehme jetzt nur 100 Milligramm und nehme dann von allem ein bisschen. Und dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Genau, also Magnesium, zudem noch Herzrhythmusstabilität unter TKIs. TKIs haben oft, also ich muss auch immer zum EKG jeden Monat, haben auch so ein bisschen Herzrhythmusstabilität, also das Magnesium, ne? Muskel, Nerven. Das war mein Grund. So, dann kommen wir zu Omega-3. Und da bücke ich mich mal eben, hole mal eben die Packung, weil, weißt du, was mich bei Omega-3 immer nervt? Bei Omega-3 nervt mich immer dieses DHA, EPA, Cholin und was ich, was da noch alles immer drin ist. Ich nehme was Veganes und nehme das zurzeit zweimal die Woche, so als Pille, also mein Pillencluster drin oder wie das immer heißt, diese Vorratsdose. Und habe noch so ein Omega-3-Öl, da ist auch so ein bisschen Vitamin D noch drin. Das packe ich mal meinen Smoothie ab und zu rein. Also das ist so, was ich an Omega-3 zu mir nehme. Hast du dazu Forschungsergebnisse irgendwie, Hanna?
Also es gibt viele Studien, die Omega-3 positive Effekte zuschreiben. Es soll entzündungshemmend sein, aber das sind alles korrelative Studien und die experimentellen Studien, die, also da gibt es ja ganz viele, das ist vielleicht auch nochmal was man so generell ansprechen sollte, wenn das so Studien sind, die sagen Kurkumin oder irgendwas, das sind ja auch so Zellkulturstudien, wo das dann irgendwie richtig so raufgekübelt wird, in Mengen, wo wirklich absolut fragwürdig ist, ob ich jemals, wenn selbst wenn ich das pur essen würde, das in solchen Konzentrationen sonst wohin gelangt, ins Gehirn oder irgendwohin. Und deshalb ist es immer so, ja, selbst wenn etwas in experimentellen Studien irgendwelche Effekte zeigt, dann heißt es immer noch nicht, dass ich das durch Essen oder selbst durch Tabletten so nachmodulieren kann. Aber bei Omega-3, da sieht man, dass es auch bei so entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen immer so tendenziell eher gute Auswirkungen hat, bei entzündlichen Darmerkrankungen. Und Omega-3 wird auch allgemein empfohlen. Es ist gut fürs Herz, fürs Nervensystem. Das ist etwas, was man regelmäßig einnehmen kann. Ich mache es auch aus Algen, nicht aus Fisch. Bei den Kapseln mit Fisch muss man einfach auch immer wissen, was ist das für ein Fisch, ist der möglicherweise belastet, Quecksilber. Und soweit ich weiß, haben die Fische das ja auch nur, weil sie Algen essen. Also die kriegen das ja auch aus anderen Nahrungsmitteln und reichern das an. Also ich nehme es als Algenöl und...
Algenöl gibt es noch. Leinöl, glaube ich, ne? Hat da, glaube ich, auch Omega-3.
500 Milligramm DHA, 2,5 Milligramm EPA haben meine.
Warte, was hast du eben gesagt? Also das ist nochmal ganz wichtig für die Zuhörerin. Dosierung?
500 Milligramm DHA haben meine.
500? Also
aber das sind nur das, was meine Tabletten haben. Das heißt nicht, dass das der Nonplusultra-Wert ist, der für alle optimal ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das so genau in diesen Studien...
Ich wollte gerade sagen. Das wäre meine Frage. Gibt es dazu irgendwelche Daten in Studien? Also an der Menge, an den Mengenangaben?
Also ich würde einfach auch in einem normalen Bereich bleiben. Man kann ja vielleicht mal gucken auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Aber ich überlege gerade, ob irgendwelche
Wechsel... Ist vielleicht auch ein guter Tipp für die Shownotes, ne?
Ja, mal gucken, gibt es irgendwelche Negativeffekte bei absolut hohen Dosierungen? Ich meine, es ist... in einem gewissen, es ist halt eine Fettsäure, also sicherlich, wenn man einen Liter davon jeden Tag trinkt, ist es sicherlich.
Ja, das auf jeden Fall. Nee, ich meinte deine deutsche Seite für...
Ist ja auch so, das ist, das muss ja auch, man muss das dunkel lagern, im Kühlschrank lagern. Ich glaube, da kann man auch viel falsch machen, wenn man solche Fettsäuren falsch lagert. Deshalb würde ich es nicht übertreiben, weil auch selbst, wenn ich da irgendwie jetzt einen Fehler mache bei der Lagerung und ich nehme das einfach in absurd hohen Mengen, dann ist... Es ist immer gut, finde ich, abwechslungsreich und moderat. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas in einer Menge mache, dass es wirklich sich ausschlägt auf ein Krebsrisiko oder Krankheitsrisiko bei Jahrzehnte, ist ja gering. Solange ich nicht sehr monoton irgendwas hochdosiert mache.
Ich wollte auch nur sagen, wir können die Shownotes wahrscheinlich diese deutsche Seite für Ernährung reinbringen, dass man da immer so ein bisschen zwischendurch die Werte auch rein abgleichen kann mit seinen Produkten. Also bei mir steht Omega-3-Fettsäuren tatsächlich 1500 Milligramm.
Sogar so viel.
Ja. Aber ich habe bis jetzt auch noch keine Probleme gehabt. Also Aber da kann ich nochmal nachgucken, für mich selber und auch die ganzen Zuhörerinnen können sie für sich gucken, was ist überhaupt die...
Und da würde ich aber auch, man kann ja auch da fragen, also im Zweifelsfall immer einfach den Arzt fragen, ob er ein Problem sieht bei der bestimmten Therapie, die, ob da irgendwelche wissenschaftlichen oder Forschung, irgendwas dagegen spricht, wenn man bei der Therapie weiterhin dann Omega-3 an, einfach fragen, also...
Ja, das sowieso. Alles immer in Absprache mit euren Onkologinnen oder Onkologen und auch die das präventiv machen, auch alles in Absprache mit den Hausärzten. Das sowieso. Da wollen wir immer darauf hinweisen. Es ist jetzt auch zu Ende mit meinem Standardwerkzeug. Also Aspirin, Metformin, D3, Magnesium, Omega-3. Da ist bei mir ein fetter Strich. Dann hört es wirklich auf mit meinen täglichen Einnahmen. Also das ist das, was ich so als Basic habe. Mehr nicht. Jetzt kommt, Hanna, so ein bisschen fancy stuff. Also jetzt gibt's ein bisschen was du vielleicht nicht so oft hörst. Wir haben Gurkumin eben schon gehabt, nämlich nur einmal die Woche. Und zwar so ein Langzeit-Gurkumin, so ein Depot. Mein Grund ist dafür, es boostet ein wenig mein TKI. Also steht im Zusammenhang, Osimertinib ein bisschen zu boosten. Und IL-6-Hemmung. Du hast bestimmt auch den Bericht oder die Veröffentlichung der Nature gelesen, ne, mit der Reduzierung der Entzündlichkeit oder den IL-6-Wert. Das ist da so meine Motivation. Dann habe ich Berberin, auch nur einmal die Woche. Brauche ich eigentlich nicht unbedingt, weil ich den Metformin, bei mir ist nämlich auch dieses AMPK, da das Magic Word, soll aber mit Metformin ja so ein bisschen Synergieeffekt geben. Aber auch nur einmal die Woche. Muss ich auch sagen, vergesse ich auch oft. Also Berberin ist das Ding, was mir oft durchrutscht. Hast du zu Gurkumin und Berberin noch irgendwelche Zusatzsachen, die du sagen kannst? Ich nehme es jetzt nicht täglich ein, deswegen ist das eigentlich nur so ein Side-Effekt, würde ich mal sagen.
Nein, also ich denke auch, also man sollte es nicht täglich einnehmen, aber wenn es irgendwelche Hinweise gibt und der Arzt sagt, das ist okay, dann... kann man das machen.
Ja, genau. Es war ihm auch praktisch egal.
Es kommt ja auch immer, das ist wieder das Gleiche, es kommt immer auch darauf an, was man hat. Das ist ja wie diese ganzen Abnehmspritzen, dieses GLP-1, das ist ein super spannendes Thema und das kann sehr, sehr viel und ja, es hat Nebenwirkungen, Übelkeit, bei manchen, denen bekommt es überhaupt nicht, aber man muss auch mal sagen, was war da die Alternative? Die Alternative war da oft die Magenoperation, die auch mit erheblichen, also das ist ein operativer Eingriff, da geht es einem auch schlecht, man hat auch Probleme danach. Man muss es immer abwiegen, ob man das dann auf sich nimmt, obwohl man eigentlich gesund ist und fit und gar nichts hat. Das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Und ich denke, im Krankheitsfall und in Absprache mit dem Arzt sind die zwei Sachen in Ordnung.
Sehr gut. Dann haben wir auch nur noch drei Sachen. Und zwar Honokiol. Das soll tatsächlich Adoptoseförderung bewirken. Also tatsächlich das Absterben von Krebszellen befördern. Und hier auch wieder immer der Zusatz liposomal. Es ist immer, muss unbedingt liposomal sein. Da
stellt sich mir jetzt gleich mal die Frage, wie stellt man das sicher, dass das jetzt nur krebszellspezifisch ist?
Ja,
woher weiß ich jetzt, dass es jetzt nicht zum Beispiel schlecht für meine Immunzellen ist? Oder? Also ich muss sagen, ich kenne das nicht. Ist mir jetzt nicht bekannt als irgendwas, was sehr gut wirkt. Aber das müsste ich mir jetzt tatsächlich angucken. Aber gerade wenn so Sachen den Claim haben irgendwie oder die Behauptung haben, Krebszellen zu töten, dann würde ich echt gucken, was macht das denn genau und warum nur Krebszellen? Was ist da die Evidenzlage? Also es kann sein, manchmal, dass es irgendwelche besonderen Mutationen oder Tumore gibt, die dann da anspringen, aber gilt das dann echt immer?
Das sind
Fragen, die sich mir auftun.
Ja, das ist ja auch gut. Also das ist, wie gesagt, gehört nur zu meinen, nehme ich mal ab und zu Sachen, mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinter, gehe ich nochmal in die Prüfung. Hast du recht?
Nee, kann ich auch nochmal machen.
Dann Mariendistelkomplex nehme ich zweimal die Woche. Und zwar Leberzellschutz unter meinem PARP-Inhibitor und meinem Osimertinib. Das ist so ein bisschen da der Grund. Und als letztes Astaxanthin. Das soll besonders, also wurde viel mit BRCA und dem antioxidativen Zellmembranschutz irgendwie verbunden. Ja.
Also ich finde immer dieses antioxidativ, das ist einfach ein bisschen problematisch, weil viele Krebstherapien funktionieren, weil sie auch in ihren Prozessen oxidative Substanzen produzieren, Radikale, die Krebszellen töten sollen. Und genau wie beim Sport, also ein gewisses Level an also reaktiven Sauerstoffverbindungen ist tatsächlich gut. Und es gibt Studien, die haben gezeigt, also Tiere, die immer Antioxidantien kriegen, die sterben früher. Also es ist komplett überraschend. Es ist eigentlich nicht so, dass man denkt, immer antioxidativ ist gut. Und dass da weisen auch wirklich auch genetische Studien, Tierstudien darauf hin, dass es nicht gut ist, Antioxidantien generell zu bekämpfen. Und bei Krebs ist es auch so, Krebszellen haben ja einen sehr, sehr hochaktiven Stoffwechsel. Und Krebszellen brauchen Antioxidantien, damit die sie nicht kaputt machen bei ihrer hohen Stoffwechselaktivität. Also in Krebszellen sind oft selber antioxidative Signalwege stark aktiviert. Und der Forschungsansatz geht dann teilweise sogar dahin, dass man sagt, nee, man nimmt denen die Antioxidantien weg, damit die sich da selber umbringen mit ihren hohen...
Damit die dieses Stresslevel höher machen,
ne? Genau, und man will denen ja wirklich einen Strick draus drehen aus dem, was sie machen, aber die anderen nicht. Ja. Und alles, was Krebszellen unterscheidet, ist das, wo man sie angreifen kann, aber andere Zellen nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Krebszellen, die bringen sich dann um durch ihre hohe Stoffwechselaktivität, aber andere Zellen würden sich dadurch nicht so schädigen, weil die ja gar nicht so krass schnell wachsen und sich gar nicht so viel tun. Und das sind alles Dinge, da würde ich als Krebspatient nicht reinfuschen. Weil ich nicht weiß, was in meinem Tumor los ist. Und wenn ich echt Pech habe, dann schade ich mir.
Ja, also finde ich, also für mich so ein bisschen mit meinem Nahrungsergänzungsmittelplan, wir sind jetzt am Ende. Mein Resümee ist einfach, dass ich mich auf meine Basics konzentriere und auf meine Bewegung, da kommen wir gleich noch zu. Und das ist für mich, also weniger Fancy-Kram, mehr Qualität auf die Basic-Produkte. Also ist jetzt mein eigenes Fazit, wo wir bei dir nochmal sprechen.
Und im Zweifelsfall einfach dann im natürlichen Kontext. Also man kann ja mit Kurkumin kochen und man kann mit allen möglichen Sachen das zu sich nehmen. Dann verzichtet man ja nicht, man muss ja nicht ganz drauf verzichten. Es hat ja auch andere, also ohne Krebs jetzt, ich meine überhaupt alle diese sekundären Pflanzenstoffe, diese Farbstoffe, die haben wir aus Pflanzen, haben ja viele positive Effekte für die Gesundheit, für die Darmflora und
ist ja auch nicht hochdosiert dann, ne? Es ist einfach ausgewogene Ernährung, das haben wir vorhin schon gesagt. Alles, was extrem ist, ist immer meistens nicht gut. Also ich will jetzt auch nicht von immer sprechen, aber denke ich auch, ist meist nicht gut. Als Gewürz ist es tatsächlich, glaube ich, vernachlässigbar. Was ich gelernt habe, eine Sache, das habe ich von dir dann auch nochmal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht wo, Hanna, man liest im Moment viel. Ich hatte vorher ein Magnesium plus Zink Kombinationspräparat, das habe ich auch weggelassen. Habe mich auf dieses neunfach Komplettmagnesium konzentriert, weil Zink tatsächlich auch nicht nur gute Eigenschaften hat. Und ein Zitat von dir war, glaube ich, berichtige mich, wenn das falsch ist, dass man Zink nur bei akutem Mangel nehmen soll.
Nee, das Zink kommt tatsächlich nicht von mir. Oh. Also mit Zink habe ich mich nicht im Detail beschäftigt. Ja. Und das muss ich auch sagen, das ist wirklich, also all diese ganzen Präparate, die es gibt, das ist auch so ein bisschen so eine Kunst und Wissenschaft für sich, weil viele Enzyme, die brauchen dann irgendwelche, die brauchen Kofaktoren, die brauchen das in irgendwelchen Kombinationen und das ist, vieles ist sehr ganz gut verstanden, aber vieles ist noch gar nicht so weit erforscht und ich immer, wenn ich mir da jetzt irgendwelche Sachen angucke, da gibt es so viele Kleinigkeiten. Ich meine, auch bei Magnesium, wenn man jetzt gar nicht weiß, was man machen soll, dann kann man auch einfach gucken, dass man magnesiumreiche Lebensmittel isst. Da gibt es ja auch viele pflanzliche, die
gut sind. Oder Wasser.
Ja, auch das. Und dann sehe ich aber auch oft, dass dann viele teures Mineral, stilles Wasser kaufen, wo gar nichts drin ist. Also, das ist doch wirklich, also ich meine, es gibt ja Mineralwasser, die haben sehr, sehr viel Calcium, Magnesium. Und dann gibt es welche, da ist wirklich nichts drin. Und klar, das ist gut für die Kaffeemaschine und das ist gut für meine Geräte zu Hause, aber diese Mineralien, die da drin sind, sind für mich eigentlich ja gut.
Also ist auch wieder dann das Ding, also bei mir war es so, ich war mir da nicht sicher und habe es dann einfach weggelassen. Es gehört jetzt nicht mehr zu meinen Basics, weil immer wenn ich mir nicht sicher bin oder ich lese Gegenteiliges, dann lasse ich es auch weg. Weil dann ist es einfach mir zu unsicher, ne? Dann konzentriere ich mich lieber so auf meine Basissachen. Zum Beispiel auch dieser Hype um dem Schwarzkümmelöl, bin ich natürlich auch gefolgt. Nehme ich auch ein, aber auch nur ab und an oder pack's mit ins Dressing rein oder so, was du eben schon sagtest.
Wenn es einem schmeckt.
Ja.
Also bei all diesen Superfoods, das sind ja manchmal, das sind dann einfach solche Hypes. Das ist, ob das, wenn das so Chiasamen sind oder Goji-Beeren oder da gibt es eigentlich auch nichts, was, also warum jetzt nicht Heidelbeeren oder Himbeeren oder Preiselbeeren genauso gut sein sollen. Das sind dann einfach Trends, weil die irgendwie besonders reich an irgendwelchen Sachen sind. Aber ich finde einen interessanten Punkt, finde ich, kann man auch noch sagen, diese Lebensmittel, gerade so natürliche Lebensmittel, die enthalten ja oft hunderte Stoffe, die wir ja noch gar nicht verstanden haben. Also wir gucken ja dann nach irgendwas, was wir kennen, aber ich glaube, diese echten Lebensmittel oder Nahrungsmittel, die haben oft noch so viele zig andere Substanzen, die möglicherweise auch irgendwelche Effekte haben, die gut sind, die wir nur gar nicht kennen und wonach wir gar nicht gucken. Das ist
ja, und die regionale Komponente, ne? Die kommt auch noch dazu. Wenn die irgendwo geflogen werden, vielleicht noch mit Pestiziden, die hier nicht erlaubt sind, bestäubt werden. Ich versuche auch mal möglichst regional zu kaufen und ausgewogen mich zu ernähren, ne? Das ist so ein, vielleicht ein ganz guter Plan. Aber bleiben wir nochmal bei Fancy Stuff, Hanna. Wo wir eben, ich sag mal, meinen Fancy Stuff so ein bisschen vielleicht schon eine Art ACTA gelegt haben und ich mich jetzt wirklich auf die Basics konzentrieren will. Das ist wirklich so mein Ansatz jetzt. Also ich lasse, glaube ich, diese ganzen Sondersachen weg. Du hattest in der Folge mit Matze drüber gesprochen, über Rapamycin. Das hat tatsächlich Wellen geschlagen. Also auch wenn du das dann nicht so direkt mitkriegst, aber in vielen Gruppen wurde dann gefragt, ja, was steckt dahinter? Bei wem kann man es empfehlen? Vielleicht kannst du mal eben kurz das Ding begraben oder aus der Versenkung rausholen. Was handelt sich das dabei, Rapamycin?
Also Rapamycin ist ein Medikament, was den Nährstoffsensor mTOR blockiert. Und mTOR ist sehr zentral im Zellzyklus und Zellwachstum, weil mTOR ist sozusagen das Molekül, was spürt, ist Zucker da, sind Proteine da, kann ich wachsen. Und mTOR, das Faszinierende ist ja, dass es dieses Medikament gibt, womit man das blockieren kann. Das Problem ist aber, dass wenn ich ein Medikament wie mTOR nehme, dass das mTOR dann ja in allen Zellen macht. Also ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt nur in einer Krebszelle. Und Rapamycin ist ein Medikament, was im Moment eingesetzt wird, um Abstoßungsreaktionen nach Nierentransplantation zu verhindern. Also es ist ein Medikament, was man Patienten gibt, damit das eigene Immunsystem ein fremdes Organ nicht erkennt und abstößt. Also immunsuppressiv wirkt. Und trotzdem sieht man aber in Tierexperimenten vor allem, dass Rapamycin auch das Tumorwachstum natürlich verlangsamt. Und da ist dann aber die Frage, wie wirkt sich das denn aus bei gesunden Leuten? Auf lange Sicht, das weiß man nicht. Es gibt jetzt Studien, die das untersuchen bei älteren Menschen, auch mit Vorerkrankungen, wie sich das auswirkt.
Okay.
Das ist sehr interessant zu gucken, was dann dabei rauskommt. Aber man weiß, dass es diesen Effekt hat. Aber man weiß einfach nicht, was sind die Nebenwirkungen? Also habe ich eine erhöhte Anfälligkeit dann für schwere Infektionsverläufe? Also das ist ja auch gefährlich. Oder Wundheilungsstörungen. Oder
Infektionen generell. Wir haben ja IL-6 eben gehört, ne?
Also, ja, oder ein erhöhtes Sepsisrisiko im Fall von, und das sind alles so Fragen, die muss man auch abklären, weil es geht ja auch nicht immer nur um Krebs. Und das nächste ist auch, man kann ja mTOR auch reduzieren ohne Rapamycin, indem man einfach lange Essenspausen einlegt und ein Normalgewicht hält. Und also dieser Lifestyle, durch den ich das machen kann, der ist auf jeden Fall sicherer als ein Medikament. Also es ist wieder das gleiche Thema wie bei allen anderen. Aber es wird, und das ist auch wieder, das ist das große Aber, bei Risikopatienten oder bei Patienten, wo es irgendwie aufgrund der genetischen Mutation irgendeine Indikation dafür gibt, da kann es durchaus Sinn machen. Aber das kann man nicht pauschal empfehlen, weil wir diese klinischen Daten noch nicht haben. Aber das werden wir im Rahmen von einer personalisierten Medizin wird man die kriegen und die Studien laufen ja auch. Also wenn man das versuchen möchte, dann kann man das mit dem Arzt absprechen, aber da kann man keine allgemeine Empfehlung aussprechen und wie gesagt, man braucht das Medikament auch nicht, weil eben mTOR auch durch die Ernährung steuerbar ist.
Ähnlicher Fall wie beim Metformin, was wir vorhin hatten.
Also einfach eine gesunde Grundernährung, um ein optimales Immunsystem zu haben, aber keine unnötige Überaktivierung durch ein übermäßiges Nahrungsangebot. Und mTOR steuert ja zum Beispiel auch zelluläre Prozesse dann wie die Autophagie. Ich weiß nicht, das ist ja auch ein Begriff, den viele inzwischen kennen. Autophagie ist dieses intrazelluläre Recycling von Proteinen und Organellen. Und wenn nicht so viel Nahrung da ist, dann werden die Zellen gezwungen, durch diese Autophagie körpereigene Proteine, kaputte Proteine, defekte Organellen wiederzuverwenden. Und dieser Prozess, der funktioniert ja sehr gut in der Jugend, der wird dann irgendwann im Alter schlechter. Und dann, wenn da dieses Recycling eigener Organellen und Proteine schlechter wird, dann ist man ja auch auf eine bisschen höhere Zufuhr von außen angewiesen. Aber ich finde auch, man muss wirklich sagen, bei all diesen Supplements, Ernährungsmitteln, allem, was das ist, wir leben ja nicht in einer Mangelgesellschaft. Nein. Also die meisten Menschen sind ab 50, 60 sind ja übergewichtig. Übergewicht ist ein zunehmendes Problem. Und also ich glaube, dass diese Sorge, irgendwas, einen Mangel zu haben, die ist meistens unbegründeter als die Sorge, dass man zu viel von irgendwas isst.
Ja, das ist ja
meine Sicht der Dinge, aber.
Das ist deine Sicht der Dinge und ist ja vollkommen, also es ist ja auch alles immer noch mit Wissenschaft hinterlegt, was du sagst. Ist ja klar, es ist deine persönliche Sicht, was du daraus schließt, aber du sagst ja nicht irgendwas aus heiterem Himmel. Ja. Deswegen komme ich auch nochmal zu Proteinen. Du hast nämlich auch gesagt, dass, ein Ei reicht für den normalen Tagesablauf oder für den normalen.
Nee, ich habe gesagt, ein Ei sind ungefähr 70 Gramm. Mhm. Das hat auch sehr viel, also ich habe tatsächlich gemeint von der Menge Protein. Ja. Aber wie viel Protein ein Ei hat, das wurde mir jetzt auch irgendwie 500 Echt? Mal geschrieben.
Ach du Scheiße.
Aber nein. Es ist ja auch vollkommen okay. Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass jetzt niemand mehr Proteine essen soll. Das habe ich auch nie gesagt. Es geht nur darum, dass man einfach nicht zu viel essen soll. Und unterschiedliche Lebensmittel haben, also was ja auch sehr interessant ist, ist, dass Proteine sind ja eigentlich total forschungstechnisch total vernachlässigt. Wenn man sich anguckt, wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten angefangen bei Fetten, die Fettsäuren unglaublich zu unterscheiden, gesättigte, ungesättigte, Transfette, Omega-3-Fettsäuren. Bei Kohlenhydraten tun wir es auch, Vollkorn, wir haben glykämischen Index von Produkten. Wir unterscheiden ganz genau und bei all diesen, also wir wissen ja auf zellulärer Ebene, dass Proteine mTOR anregen, das ist Basiswissen der Zellbiologie. Ja. Wir wissen, dass es Krebs fördert aus experimentellen Studien, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren, das ist einfach so. Und wieso sieht man sowas in menschlichen Studien vielleicht nicht oder warum sieht man es nicht? Das liegt natürlich daran, erstens, Krebs ist multifaktoriell. Das ist, Menschen unterscheiden sich in ganz, ganz vielen Dingen außer der Ernährung. Und sogar wenn ich eine Studie hätte, die auf alles korrigiert, ob jemand raucht, Begleiterkrankungen hat, wie viel Sport er macht, dann habe ich immer noch nicht unterschieden, welche Aminosäurezusammensetzung haben die Lebensmittel. Und viele Studien untersuchen jetzt zwischen vegetarischer Ernährung, Geflügel und Fisch und das wurde auch alles gemacht, aber das ist wahrscheinlich immer noch, es zählt dann immer noch, was isst man sonst? Du musst immer noch rausrechnen, ernährt sich der Mensch ansonsten gesund? Wie viel isst er? Wann isst er? Macht er Essenspausen? Das sind alles Dinge, von denen wir wissen, dass sie die Krebsentstehung, das Krebswachstum beeinflussen. Und deshalb, es gibt so viele, die immer sagen, es ist nicht gezeigt im Menschen, deshalb stimmt es nicht. Das ist aber bei so Ernährungsstudien, man müsste eine Studie machen, wo man denen das Essen gibt, wo man genau weiß, wer wie viel isst, wo man die über Jahrzehnte dann beobachtet und wer soll das, also es ist schwierig umzusetzen, es ist sehr teuer, es ist schwierig zu finanzieren und da haben einfach so experimentelle oder auch präklinische Studien den ganz klaren Vorteil, weil ich genau weiß, das ist der einzige Faktor, den ich modifiziere und wenn ich dann da diesen starken Effekt sehe, dann ich als Wissenschaftlerin finde das dann viel glaubwürdiger, wenn ich das über alle Tierarten hinweg sehe. Da kann man natürlich sagen, aber der Mensch ist komplett anders. Ich weiß nicht, ich habe da eine biologischere, molekularere Sicht. Für mich ist der Mensch ein Lebewesen, so wie alle anderen von den Säugetieren. Und ich finde das dann eher unwahrscheinlich, warum etwas, was in allen anderen Säugetieren so funktioniert, jetzt bei uns gar nicht so sein sollte. Ich lasse mich gerne dann auch vom Gegenteil belehren, aber für mich gibt es im Moment keine überzeugenden Studien, die zeigen, dass extra viel zu essen von etwas, was mTOR aktiviert, gut sein soll gegen Krebs.
Ja, das Schlimmste an Ernährungsstudien ist ja auch immer die Disziplin. Und zwar die Disziplin der Menschen, die dann genau sich danach verhalten sollen. Ja, ich wollte dir auch gar nichts so in den Mund legen, sondern für mich war einfach nur wichtig oder ganz, ganz erhellend, dass du gesagt hast, so ja, praktisch ein Ei reicht aus, um die, ich sag, den Erhalt der Muskulatur auch einfach zu erhalten, zu stabilisieren, sag ich mal, weil ich als Krebspatient, ich kann ja gar nicht diese großen Anstrengungen machen oder weiß ich wie viele Stunden im Fitnessstudio verbringen und nehmen dann Proteinshakes zu mir. Deswegen war es für mich als Krebsi eigentlich eine sehr gute Nachricht, fand ich.
Ja, aber es ist ja so, also dass das Ei besteht ja nicht nur aus Proteinen. Also es wiegt 70 Gramm, aber es hat ja scheinbar einen deutlich geringeren Anteil. Da wurde mir dann geschrieben, irgendwas von 17 bis 15, alles Mögliche. Aber ja. Der Punkt ist aber der, also man braucht, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ungefähr 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Mhm. Und dieses Argument mit dem Muskelaufbau, also der Hauptreiz für Muskelaufbau ist ja Sport. Und es gibt keine Studie, die zeigt, dass wenn ich nur sehr viel Protein esse, dass dann irgendwie meine Muskeln wachsen. Das ist nicht so. Und das Thema Autophagie, das hatten wir auch schon. Also der Körper kann auch sehr viele Proteine einfach recyceln. Diese Autophagie ist auch ein guter Prozess. Und die wird irgendwann erst im Alter, wird das deutlich schwächer. Und dann steigt auch der Anteil. Und natürlich sind essentielle Aminosäuren unglaublich wichtig, weil sonst können wir auch keine Immunzellen bilden. Wir können überhaupt gar nichts bilden ohne Aminosäuren. Aber es geht einfach nur um dieses, ich finde es problematisch, immer einen Mangel einzureden, wo eher ein zu viel besteht. Und man hört dann auch oft dieses Medikament, die meisten Leute haben einen Mangel. Also es gibt große epidemiologische Studien, die zeigen, dass wirklich weltweit relativ einheitlich der Anteil an Proteinen in der Nahrung ungefähr so bei 16% liegt und ideal wären 11. Und dass es wohl über verschiedene Kulturen und Länder hinweg eher tendenziell eher mehr ist, als ein Mangel vorliegt an Proteinen. Und wenn ich jetzt irgendwie total ausgehungert oder geschwächt bin, wenn ich jetzt irgendwie länger krank war oder ich muss mich aufpäppeln, dann es ist ja auch nicht so, dass jetzt, wenn man das ein paar Wochen macht oder wenn ich das jetzt kurzzeitig mache, weil es mir echt beim Abnehmen hilft und ich übergewichtig bin. Und wenn ich das mache, das ist ja, es geht um das jahrzehntelange einfach zu viel von etwas zu essen, so in Hinsicht jetzt auf Prävention. Mhm. Und auch bei Krebs ist es so, wenn ein Krebspatient, ich höre das so oft, die sagen, ich habe gefragt, kann ich irgendwas machen? Der Arzt sagt, nein, iss weiter wie bisher. Nein, Sport, schone dich, mach keine Anstrengung. Und das sind dann vielleicht die Leitlinien, aber ich denke, wir wissen doch schon ein bisschen mehr und da muss man dann vielleicht auch irgendwann das mal ein bisschen anpassen oder zumindest individueller auf den Patienten eingehen. Wenn ich Studien habe, die zeigen, welche positiven Effekte Bewegung dann bei Darmkrebs oder Brustkrebs oder wo auch immer hat. Und das passiert ja auch immer mehr. Also es wird immer mehr mit einbezogen und da passiert im Moment einfach wahnsinnig viel.
Ja, Bewegung war ja selbst beim ASCO-Thema, dass das wesentlich unterstützt. Ja, also ich persönlich lasse das Protein also auch weg, also Protein generell. Ich war jetzt auch beim Bäcker, habe ich gesehen, ein ganzes Regal voller Brote extra mit Protein. Also mit meinem Wissen, was ich jetzt vorher und durch dich erlangt habe, lasse ich es einfach weg. Und ja, wir würden jetzt eigentlich zu dem Thema Darmbakterien, Bewegung, Schlaf und so weiter kommen. Aber ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon abgelaufen. Also wir wollen eigentlich 1:15, aber wir sind weit drüber. Hanna, wärst du bereit, eine zweite Folge nachzuschieben?
Ja, also ich denke mal, heute war ja das Thema jetzt Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung. Und das wird sonst wahrscheinlich auch sehr viel. Aber ja, wäre ich prinzipiell, ja.
Ja, sehr gut. Ja, Nahrungsergänzung, es geht ja auch, also Darmbakterien, zum Beispiel Kefir und so weiter. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die ich dich gerne noch fragen wollen würde. Dann lass uns einfach eine zweite Folge machen. Dann machen wir für heute Schluss. Ich denke mal, wenn diese Folge online geht, werden ja wahrscheinlich auch noch einige Fragen reintrudeln, Hanna. Also das kann ich mir gut vorstellen. Hanna, danke dir für alles. Wir halten privat Kontakt, machen den Termin ab für eine zweite Folge. Und dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du trotz der ganzen Anfragen, die reingekommen sind, mir noch die Treue hältst. Und danke dir und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Bis dann, Hanna. Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.